NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock, hallo, schönen guten Abend zusammen. Der TÜV stellt deutschen Autoherstellern ein gutes Zeugnis aus. Damit ist jetzt nicht jedes alte Möhrchen gemeint. Etliche werden nach wie vor durch die Prüfung fallen. Aber insgesamt ist der TÜV-Report positiv. Wir haben gleich Einzelheiten. Wir berichten über das Anbauverbot für Genpflanzen, das das Bundeskabinett heute beschäftigt hat. Und wir haben Stimmen vom Deutschlandkongress der Unionsparteien, ebenfalls im Programm bis 19 Uhr. Als erstes aber in Bericht und Kommentar ein Streit zwischen Umweltministerin Hendricks und der Bundeskanzlerin. Dabei wirft die Bundestagswahl erkennbar ihre Schatten voraus. Worum geht's? Eigentlich wollte Umweltministerin Hendricks heute den Klimaschutzplan 2050 im Kabinett beschließen lassen, aber daraus wurde nichts, vor allem wegen der CSU-Minister. Nun fordern die Sozialdemokraten, dass Angela Merkel dazwischenhaut, aber das tut sie bisher nicht. Hintergründe von Christina Nagel.
Umweltministerin Barbara Hendricks ist sauer. Seit Monaten versucht sie, den Klimaschutzplan 2050 unter Dach und Fach zu bekommen. Aber es geht trotz intensiver Debatten, Änderungen und Abschwächungen nicht recht voran. Und das liegt aus ihrer Sicht jetzt nur noch an einem, der Blockadehaltung des Koalitionspartners.
Manche Teile der Unionsfraktionen machen uns in der Tat noch Schwierigkeiten mit den Kritikpunkten, die sie aufführen, die sehr häufig auch nicht auf Tatsachen beruhen.
Hendricks fordert deshalb ein Machtwort der Kanzlerin. Sie soll die Unionsminister zur Raison rufen. Aber Angela Merkel winkt ab mit Verweis auf den Dienstweg.
Es ist ein ganz normales Verfahren, dass man sozusagen startend von Abteilungsleitern über Staatssekretäre bis zu den Ministern spricht. Und erst dann, wenn hier keine Einigung gefunden wird, muss man überlegen, wie man sozusagen auch seitens des Kanzleramts die Dinge voranbringt. Dazu bin ich selbstverständlich bereit, aber dazu muss erst einmal bis auf höchster Ebene verhandelt werden.
Und so weit ist es eben noch nicht. Noch steckt der Klimaschutzplan in der Ressortabstimmung. Die einzelnen Ministerien prüfen also, ob das, was im Plan steht, aus ihrer Sicht sinnvoll und tatsächlich auch umsetzbar ist. Dabei seien schwierige Fragen zu klären, erklärt die Kanzlerin.
Hier geht es um die Zukunft der Landwirtschaft, hier geht es um die Zukunftsfragen der Automobilindustrie, des Kohlebergbaus.
Und damit um fundamentale Interessen. Für Landwirtschaftsminister Schmidt steht zwar völlig außer Frage, dass in seinem Zuständigkeitsbereich mehr dafür getan werden muss, um klimaschädliche Treibhausgase zu reduzieren. Das Ganze müsse aber für die Bauern auch ökonomisch verkraftbar sein. Und irgendwie auch der Realität entsprechen.
Klar ist, hochwertige Lebensmittel lassen sich nicht mit null Emissionen herstellen.
Schmidt macht keinen Hehl daraus, dass er von manchen Vorschlägen gar nichts hält.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Steuer auf Fleisch das Problem des Klimawandels nun wirklich nicht lösen wird.
Letztlich aber, sagt Schmidt versöhnlich, sei man in vielen Punkten gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Er erwarte, dass jetzt mit Fairness, Offenheit und Zielstrebigkeit weiterverhandelt und im Umweltministerium alles dafür getan werde, um einen Konsens zu finden. Dass es den vermutlich nicht bis zum Weltklimagipfel Mitte November geben wird, das ist aus Schmidts Sicht kein Beinbruch.
Marrakesch ist nicht der einzige Messpunkt.
Und ganz mit leeren Händen fahre man ja auch nicht, meint die Kanzlerin und verweist auf das von der EU ratifizierte Klimaabkommen. Die Umweltministerin dürfte das nicht besänftigen, denn sie steht mit in der Kritik. Von einem peinlichen Scheitern der Bundesregierung spricht der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner.
Ich finde ehrlich gesagt die Klimapolitik von Angela Merkel und Sigmar Gabriel verdammt steinzeitlich.
Da stimmt das. Wie gut steht Deutschland da in Sachen Klimaschutz? Kann die deutsche Delegation auftrumpfen bei der bevorstehenden Weltklimakonferenz in Marrakesch oder wird das eher eine peinliche Veranstaltung da? Und was hat das zu tun mit den erkennbaren Meinungsunterschieden innerhalb der Bundesregierung? Hier ist die Meinung von Jürgen Döschner.
Dieses Bild spricht Bände. Berlin Mitte Dezember letzten Jahres, zwei Tage nach der Unterzeichnung des Klimaschutzabkommens von Paris. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks präsentiert vor der versammelten Hauptstadtpresse stolz die Ergebnisse der schwierigen Verhandlungen. Ein von allen Beteiligten und der Weltpresse als historisch bezeichnetes Abkommen. Und auf der großen Bühne der Bundespressekonferenz sitzt allein Barbara Hendricks. Von der einst als Klimakanzlerin gefeierten Angela Merkel keine Spur. Auch Energieminister Gabriel, Verkehrsminister Dobrindt und Landwirtschaftsminister Schmidt glänzen durch Abwesenheit. Spätestens seit heute wissen wir, diese Abwesenheit war kein Versehen, kein Terminproblem oder schlichte Nachlässigkeit. Zumindest die drei Fachminister zeigten damals durch ihre demonstrative Abwesenheit der Umweltministerin und dem Klimaschutz indirekt den ausgestreckten Mittelfinger. Nach dem Motto, möge die Welt in Paris beschließen, was sie will, wir ziehen unser Ding mit Kohlekraft, Dieselautos und Massentierhaltung so durch wie bisher. Und Kanzlerin Merkel hat diesem üblen Treiben durch ihre Abwesenheit und ihr Schweigen bis heute Vorschub geleistet. Ein solcher Kraftakt, eine anerkanntermaßen und unvermeidlich historische Anstrengung wie der Klimaschutz, kann und darf nicht die Angelegenheit einer einzelnen Ministerin sein. Barbara Hendricks hat bis heute tapfer gekämpft, hat sich in Paris für das Klimaschutzabkommen eingesetzt, hat in Berlin für eine entsprechende Umsetzung gefochten, ist Kompromisse eingegangen, hat sich von ihrem eigenen Parteichef in Sachen Kohleausstieg den Kopf waschen lassen, hat denselben hingehalten, wenn es von Lobbyisten Prügel gab. Aber wer sich mit drei der mächtigsten Lobbygruppen der Republik gleichzeitig anlegt, der Energiewirtschaft, der Landwirtschaft und der Automobilindustrie, der braucht nicht nur ein breites Kreuz, sondern auch sehr, sehr viel Unterstützung. Und genau diese Unterstützung wird Hendricks bis heute verwehrt. Ein verheerendes Signal für den Stellenwert des Klimaschutzes in dieser Bundesregierung. Dass der Umweltministerin deshalb der Kragen platzt, ist mehr als verständlich. Das eingeforderte Machtwort der Kanzlerin ist das Mindeste, was Merkel in dieser Situation tun sollte. Wenn dieses Machtwort nicht kommt, und danach sieht es aus, sollte die Umweltministerin sich nicht länger als Feigenblatt für eine verfehlte Klimapolitik hergeben und zurücktreten. Es wäre kein Eingeständnis des eigenen Scheiterns, es wäre der Beleg für das Desaster der Möchtegern-Klimakanzlerin und ihres gesamten Kabinetts.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Jürgen Döschner. Manche Staaten preschen voran bei der Gentechnik, Deutschland nicht. Hierzulande sind die Einwände laut, die Bedenken groß gegen gentechnisch veränderte Pflanzen. Vor diesem Hintergrund hat sich das Bundeskabinett heute mit dem Thema befasst und einen Gesetzentwurf zum Anbau Verbot zugestimmt. Dabei ging es dann vor allem um die Frage, was Deutschland tut, wenn die EU Anbaugenehmigungen erteilt. Und gleichzeitig haben heute in Berlin Gegner der Gentechnik auf der Straße demonstriert.
Gentechnik, wir haben es satt!
Na, ich bin von Anfang an dagegen gewesen, dass Gentechnik eingebracht wird hier bei uns.
Ich bin hier dabei, weil ich gegen die Einführung der Gentechnik bin.
Die größte Kritik an diesem Gesetzentwurf ist, dass er kein wirksames Verbot darstellt, sondern einen Flickenteppich bewirken wird, der keinerlei wirksames deutschlandweites Verbot, was wir alle wollen, nachdem es in Europa nicht funktioniert hat, bewirken wird.
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt ist sicher, dass es auch weiterhin ein Anbauverbot für gentechnisch behandelte Pflanzen in ganz Deutschland geben wird.
Die Menschen in Deutschland wollen überwiegend keine grüne Gentechnik, jedenfalls keine Produkte davon nutzen. Mit diesem Gesetzentwurf stellen wir langfristig ein flächendeckendes Anbauverbot für grüne Gentechnik sicher.
Was so simpel klingt, ist in der Umsetzung allerdings nicht ganz so einfach. Dieser Entwurf sieht 1 bis 3 Schritte vor, sollte ein Unternehmen den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen bei der Europäischen Union beantragen. Erster Schritt, der Antragsteller wird aufgefordert, Deutschland bei der Anfrage explizit auszulassen. Zweiter Schritt, sollte sich der Antragsteller weigern, kann die Bundesregierung ein nationales Verbot erlassen. Einig werden müssen sich dann aber die 6 beteiligten Bundesministerien, unter anderem des Landwirtschafts-, aber auch das Forschungsministerium. Macht nur eines der Ministerien nicht mit, platzt das Verbotsverfahren auf Bundesebene. Dann allerdings, Schritt 3, können die Bundesländer ein Verbot beschließen. Die Grünen lehnen den Gesetzentwurf ab. Ihr Bundestagsabgeordneter Harald Ebner bemängelt unter anderem:
Der Ausstieg aus dem Verbot, der wird kinderleicht gemacht. Es reicht nämlich, wenn ein einziges Bundesland sagt, ich möchte doch kein Verbot mehr, dann muss die Bundesregierung nach diesem Gesetz das Verbot aufheben.
Ist nicht so, meint dagegen Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt.
Die Kritik, dass ein Land das verhindern könnte, kann ich so nicht ganz verstehen. Wir haben ja hier Mehrheitsentscheidungen.
Der CSU-Politiker hat zumindest den Koalitionspartner SPD auf seiner Seite. Fast zumindest, wenn man der sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten Elvira Drobinski Weiß genau zuhört.
Zunächst einmal bin ich überhaupt froh, dass jetzt hier auch in diesem Gesetzentwurf drinsteht, die Bundesregierung soll ein Anbauverbot erlassen. Soll ist immerhin mehr als kann, muss wäre natürlich noch besser gewesen.
Stimmen zur grünen Gentechnik, gesammelt von Michael Voss in Berlin. Ja, und nochmal die Bundesregierung. Heute gab es da Zeugnisse für die Regierung. Jedenfalls klingt das manchmal so, wenn die sogenannten Wirtschaftsweisen ihr Urteil sprechen. Die haben heute in Berlin ihr Jahresgutachten vorgelegt und das ist 500 Seiten lang. Richtig dickes Buch. Und, um im Bild zu bleiben, die Noten für die Regierung, die waren diesmal nicht so doll. Denn den Wirtschaftswissenschaftlern sind die Wirtschaftsimpulse zu gering. Sie fordern eine Reform Offensive für Deutschland. Was das heißt, weiß Charlie Grüneberg.
Die Bundesregierung hat die günstige wirtschaftliche Entwicklung nicht ausreichend für Reformen genutzt. Die Kritik des Sachverständigenrates ist deutlich und Ratsmitglied Lars Feld warnt, sich nicht von den guten wirtschaftlichen Daten täuschen zu lassen.
Es ist doch bekannt, dass Fehler immer dann gemacht werden, wenn es einem zu gut geht. Das gilt für Unternehmen ganz genauso wie für die Politik. Der Volksmund hat dafür das Wort geprägt, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis.
Zeit für Reformen, haben die fünf Wirtschaftsweisen ihren Jahresbericht genannt. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel das mehr als 500 Seiten starke Werk entgegennimmt, hält sich ihre Begeisterung in Grenzen.
Ich glaube, die Bundesregierung fühlt und denkt so, dass sie permanent Reformen macht. Also für uns ist immer Zeit für Reformen, ob sie immer so sind, wie Sie sich das vorstellen, da mag es Differenzen geben.
Differenzen gibt es in der Tat. Die Wirtschaftsweisen fordern mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem. Sie sind unglücklich mit dem Mindestlohn und der Mietpreisbremse. Und auch die jüngsten großen Einigungen der Koalition finden beim Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Christoph Schmidt, wenig Beifall.
Bei der Erbschaftssteuer sind wir der Meinung, dass der Kompromiss, der gefunden worden ist, nicht derjenige ist, der zielführend wäre. Besser wäre es, eine breite Bemessungsgrundlage, niedrige Steuersätze, großzügige Stundungsregeln zu kombinieren, statt das zu tun, was man jetzt beschlossen hat. Und wir sind auch nicht der Meinung, dass die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen die Ineffizienz des Finanzausgleichssystems bewältigt. Im Gegenteil, sie wird sie eher noch verschärfen.
Auch der neue Bund-Länder-Finanzausgleich wird nach Ansicht der Experten also vor allem einfach nur teurer für den Bund. Es gibt durchaus auch Lob im Jahresgutachten für die Bundesregierung. Mit Blick auf die Rentenpolitik sehen die Sachverständigen die Beschlüsse zur Flexirente ebenso positiv wie die Reformpläne für die betriebliche Altersvorsorge. Aber auch hier gießen sie Wasser in den Wein. Bei der gesetzlichen Rente und dem in ihr liegenden Problem, dass immer weniger Beitragszahler die Leistungen für immer mehr Rentner erwirtschaften müssen, konzentriert sich die Bundesregierung in den Augen des Sachverständigen Lars Feld zu sehr darauf, dass dann eben mehr Steuermittel in die gesetzliche Rente fließen müssen.
Wenn man hier Haltelinien einziehen möchte, dann ist es keine Lösung, als Ventil bei der Festlegung von Haltelinien den Bundeszuschuss zu sehen, sondern dann bleibt als Ventil nur noch die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und unsere Vorstellung ist eine, die wir schon 2011 geäußert haben, die auch schon lange existiert, weil sie auch in anderen Ländern schon länger praktiziert wird. Das ist die Kopplung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung.
Konkret fordert der Sachverständigenrat eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 71 Jahre, allerdings schrittweise bis zum Jahr 2080. Das sind noch mehr als 60 Jahre, sorgt aber nicht nur bei der Bundesregierung für Widerspruch. Verdi-Chef Frank Psirske warf den Wirtschaftsweisen krude, wirtschaftlich schädliche und sozial ungerechte Vorschläge vor. Da war die Kanzlerin deutlich milder. Sie sagte, sie nehme den Bericht mit Interesse und Respekt entgegen. Er enthalte genug Lektüre für jedes Ressort.
Ja klar, es sind 500 Seiten. Das sind, glaube ich, Tage der schlechten Laune für Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, aber auch für seine Gesprächspartner in Peking. Gabriel ist auf China-Reise und wagt es mehrfach, seine Gastgeber zu kritisieren, etwa was die Freiheiten deutscher Firmen in China betrifft. Chinesische Politiker quittieren die Kritik mit mühsam unterdrücktem Ärger. Aber jetzt legt Gabriel sogar noch nach. Es gab ein Treffen in Sachen Menschenrechte. Jens Wiening begleitet den Minister für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info.
Der Regierungsflieger hatte gerade vom Flughafen in Peking Richtung Westchina abgehoben, als Sigmar Gabriel die mitreisenden Journalisten in sein Büro an Bord bat. Die Zeitspanne vor dem Abflug war offiziell leer geblieben in seinem Kalender. Gabriel hatte ein Treffen mit Menschenrechtsaktivisten vereinbart und wollte wohl verhindern, dass die chinesische Regierung davon Wind bekommt. 90 Minuten habe man in der deutschen Botschaft geredet, diktierte Gabriel in die Notizblöcke. Einige der Blogger und Menschenrechtsanwälte hätten ihm eindrücklich von Folter in Gefängnissen berichtet. berichtet. Auch über die mehr als 200 Juristen, die im Juli 2015 festgenommen worden waren, wurde gesprochen. Einige von ihnen sitzen immer noch in Haft, zum Teil ohne Urteil. Bei dem Treffen war auch die Ehefrau eines der noch inhaftierten Menschenrechtsanwälte dabei. Die Bundesregierung werde sich für deren Freilassung einsetzen, kündigte Gabriel an. Das Treffen mit den Aktivisten war sein letzter Termin in Peking. Zuvor hatte er sich ausführlich das chinesische Nationalmuseum angesehen. Dort habe er mitgenommen.
Das Verständnis dafür, wie groß die Sorge Chinas ist, in den Einfluss anderer Länder, anderer Nationen zu fallen. Und dass das heutige China einen Gründungsmythos hat, nämlich diese koloniale Unterdrückung Chinas nie wieder zuzulassen.
In den politischen Gesprächen werde das zwar nicht direkt angesprochen.
Aber Sie merken schon, dass das chinesische Nationalbewusstsein eine unglaubliche Rolle spielt. Und das hat da seine Wurzeln.
Es waren komplizierte Gespräche in Peking, aber sie zeichneten sich vor allem durch eins aus, durch ungewöhnliche Offenheit von beiden Seiten. Das berichtete Gabriel, aber auch Teilnehmer der Wirtschaftsdelegation. Philipp Otto berät Chinesen und Deutsche, wie sie bei der Digitalisierung besser zusammenarbeiten können. Er war bei vielen Gesprächen dabei.
Selbst wenn die Diskussionen hart waren, wurde deutlich gemacht, okay, hier ist ein Player, der tatsächlich auch über Werte diskutieren will, der auch nochmal deutlich macht, was sind denn konkrete Interessen der heimischen Industrie. Gleichzeitig in den kleinen Gesprächsrunden war die Sprache sehr deutlich und Kommunikation funktioniert nur, wenn man direkt sich ins Gesicht sagt, was man denkt.
Etwas ratlos hinterließ Gabriel heute einen Termin beim Industriemanager. Da ging es auch um den Vormarsch der Elektroautos in China. Befürchtungen machen die Runde, deutsche Autobauer würden dabei ausgebremst.
Bei uns war ja eher der Eindruck, dass unterschieden werden soll zwischen chinesischen Eigentümern und deutschen Eigentümern. Da sagt er, das sei nicht so. Er hat auch darauf hingewiesen, dass bestimmte Sorgen hinsichtlich des Zwangs, lokale Produktion als Zulieferer einzusetzen, dass das auch nicht vorgesehen sei. Jetzt werden wir sehen, ob sich das alles, was er gesagt hat, realisiert.
Die Frage ist nur, welchen Einfluss hat der Industriemanager tatsächlich auf die Pläne? Denn letztlich entscheidet der Präsident und der zieht seit Jahren immer mehr Macht auf sich und weg von den Ministerien.
Nochmal ins Inland, knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl. Zwischen CDU und CSU läuft es nicht so, wie man das von Schwesterparteien erwartet. Beim Deutschlandkongress der Union in Bonn heute wollten CDU und CSU ausloten, wie weit die thematischen Gemeinsamkeiten gehen und wo es nach wie vor Differenzen gibt. Und damit ist natürlich vor allem die Flüchtlingspolitik gemeint. Birgit Becker.
Zum 5. Deutschlandkongress der beiden Schwesterparteien mitten in NRW sind ganz überwiegend CDU-Mitglieder gekommen. Auch wenn viele das Thema Migration und Bevölkerungsentwicklung für das spannendste der 6 Kongressthemen halten. Armin Laschet, stellvertretender CDU-Vorsitzender, brachte das Thema auf den Punkt.
Wenn man will, dass weniger Flüchtlinge sich auf den Weg machen müssen, dann wird man das nur verhindern, indem man auch Geld in die Hand nimmt, um dort zu kämpfen, wo die Flüchtlinge herkommen, damit sie da bleiben können.
Armin Laschet ist und bleibt damit in der Flüchtlingspolitik ganz auf der Linie der Bundeskanzlerin. Angelika Niebler, stellvertretende CSU-Vorsitzende, dagegen hatte die Aufgabe, in Bonn deutlich zu machen.
Ich glaube, dass nur dann uns langfristig die Integration derjenigen, die zu uns kommen, die schutzbedürftig sind, die eine langfristige Bleibeperspektive haben, stemmen können, wenn wir eben auch zahlenmäßig eine Begrenzung haben.
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller verwies darauf, dass Menschen in Afrika und Asien den Wohlstand in Europa per Internet sehen könnten und daran teilhaben wollten. Europa müsse dafür sorgen, dass die Menschen dort Perspektiven bekommen, sonst würden sie sich, auch ohne Bürgerkrieg, auf den Weg nach Europa machen.
Ein Jahr wie letztes Jahr können wir nicht wiederholen mit 1 Million. Aber wer sagt eine Obergrenze, der muss auch sagen, dass es Wege der legalen Migration gibt. Wir müssen Möglichkeiten der legalen Migration nach Europa und nach Deutschland schaffen.
Die Obergrenze war für die zahlenmäßig deutlich überlegenen CDU-Mitglieder kein Thema.
Man kann über diese Dinge nicht mit Obergrenze diskutieren. Natürlich gibt es auch mal einen Punkt, wo wir dann nicht mehr können, nicht? Aber im vergangenen Jahr war das doch so, dass die Kanzlerin gehandelt hat, wo man handeln musste.
Ich bin klar gegen eine Obergrenze. Aus unserem Wertverständnis in der CDU heraus halte ich das auch nicht für verantwortbar.
An der Basis waren sich die CDU-Mitglieder auch einig, was die Arbeit der Kanzlerin angeht.
Im Prinzip fand ich es schon sehr gut. Es geht uns so unglaublich gut.
Und sie kommt ja auch aus einem christlichen Haus. Und ich finde, man muss teilen. Es muss geordnet gehen und muss in Absprache mit den anderen Staaten gehen. Aber an sich stütze ich die Politik der Kanzlerin.
Ich frage mich immer wieder, wen will man anstelle von Merkel in diese verantwortliche Position eines Kanzlers setzen? Da fällt mir keiner ein.
Einer der CSU-Mitglieder verteidigte den Kurs der Bayern in der Flüchtlingspolitik.
Wir brauchen ganz bestimmt eine Begrenzung des Flüchtlingszustromes. Obergrenze ist ein politischer Handlungsauftrag, ein Begriff, der umreißen soll, dass wir ein ganzes Maßnahmenpaket auf den Weg bringen und auf dem Weg halten müssen, die zu einer Begrenzung führt.
Insgesamt, so der Tenor, könnten die Schwesterparteien aber diesen Dissens aushalten. Schließlich habe es auch in der Vergangenheit immer wieder Themen gegeben, bei denen CDU und CSU anderer Meinung waren. Stichworte sind die Maut oder das Betreuungsgeld. Das könne man auch in diesem Fall aushalten. Auf diese Formel konnten sich die meisten Teilnehmer auf dem Bonner Kongress einlassen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die militärische Offensive gegen die IS-Terrormiliz im Nordirak geht weiter. Vor allem in den Vororten der Großstadt Mossul laufen teilweise erbitterte Kämpfe. Viele Bereiche sind lebensgefährlich vermint. Trotzdem, wer aus der Zivilbevölkerung kann, verlässt die Stadt. Und das bedeutet, die Flüchtlingszahlen steigen in Richtung des kurdischen Autonomiegebiets. Ein Fünftel der Bevölkerung dort besteht mittlerweile aus Flüchtlingen. Und die medizinische Versorgung der Menschen in der Region ist unzureichend. Das kritisiert heute der Geschäftsführer der katholischen Hilfsorganisation Miserior. Und er ist nicht der Einzige, der das so sieht. Anne Almeling mit einem Bericht über die Lage im Nordirak.
Dicke schwarze Wolken hängen am Himmel, direkt über dem Flüchtlingslager Khazir im Norden des Irak. Fernsehbilder zeigen, dass die Sandwege zwischen den Zelten aufgeweicht sind vom Regen. Hier, etwa 40 Kilometer östlich von Mossul, haben tausende Menschen Zuflucht gesucht. Männer, Frauen und Kinder aus der Ninive-Ebene, die beim Vormarsch der irakischen Streitkräfte auf den IS in Mossul und Umgebung zwischen die Fronten geraten sind. So wie um Rafi. Wir leben hier im Matsch und im Regen. Es gibt nichts zu kaufen, keine Kleidung, keine anderen Sachen, nichts. Seit 4 Tagen habe ich Kopfschmerzen und ich habe nicht einmal eine Tasse Tee, die ich trinken könnte. Eine Gruppe von Kindern versucht, Wasser aus einem großen, runden Speicher in kleinere Plastikflaschen zu füllen. Trotz der Kälte tragen sie kurze Hosen und Sandalen. Die Winterkleidung haben sie zu Hause lassen müssen, sagt Abu Saud. Wir brauchen Decken und Kleidung in diesem Regen. Wir haben kleine Kinder. Wir haben unsere Häuser verlassen, ohne irgendetwas mitzunehmen. Ich habe nur die Kleidung, die ich trage. Wir haben heute Morgen sehr gefroren. Meine Kinder haben keine Kleidung. Wir haben nichts dabei. Mehr als 20.000 Menschen haben seit Beginn der Großoffensive gegen den IS vor 2 Wochen ihre Häuser verlassen, sind vor den Kämpfen zwischen der Anti-IS-Koalition und den Anhängern der Terrororganisation geflohen. Mossul wird noch nahezu komplett vom IS kontrolliert. In der Stadt sollen bis zu 1,5 Millionen Menschen leben. Die Vereinten Nationen rechnen mit Hunderttausenden weiteren Flüchtlingen, wenn erst einmal alle Orte in der Umgebung vom IS befreit sind und der Kampf um die Stadt selbst beginnt. In den Flüchtlingslagern im Nordirak wird der Platz jetzt schon knapp. Und auch an Lebensmitteln und Material für die Erstversorgung mangele es, sagt Rasga Obeid, der Leiter des Flüchtlingslagers Khazir. Wir haben die Neuankömmlinge mit Zelten, Matratzen, Decken und Essen versorgt. Aber wir brauchen mehr Hilfsgüter. Wir sprechen mit dem Ministerium für Migration und Vertriebene, dem UNHCR und anderen Hilfsorganisationen, damit wir die Situation unter Kontrolle bekommen. Vor allem jetzt, wo es sehr kalt geworden ist. Mit bloßen Händen graben einige Kinder ein Loch in den harten Boden, um das blaugraue Zelt der Familie besser zu befestigen. Drinnen liegen ein paar dünne Matratzen, zwischen den Planen hängt Kinderwäsche auf einer Leine. Um Rafi hält ihre kleine Tochter auf dem Arm, wischt sich Tränen aus den Augen. Wir wollen nur ein Dach über dem Kopf, ein Haus, und das ist nicht viel. In diesem Zelt leben 9 Personen. Ich würde gerne meine Kleidung waschen oder meinem Kind etwas zu essen kochen. Mein Kind ist fast am Verhungern.
Komplett anderes Thema. Reichlich Lob gab es heute für deutsche Autohersteller und dieses Lob kommt vom Technischen Überwachungsverein. Laut dem neuesten TÜV-Report sind insgesamt weniger Pkw mit schweren Mängeln unterwegs auf deutschen Straßen und das ist natürlich gut für die Verkehrssicherheit. Die Datenbasis ist enorm. Der TÜV hat dafür 9 Millionen Autos untersucht. Die Ergebnisse des Reports fasst Julia Barth zusammen.
Für die TÜV-Prüfer ist 2016 ein gutes Autojahr, denn zum ersten Mal seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 zeigt die Kurve wieder nach oben. Gut 2/3 der Fahrzeuge meisterten die Hauptuntersuchung ohne jede Beanstandung. Die Quote erheblicher Mängel ist auf unter 20% gesunken. Nach Einschätzung von Hartmut Müller-Gerbes vom TÜV Rheinland gibt es vor allem 2 Erklärungen für diesen erfreulichen Trend.
Die erste Erklärung dafür ist schlicht, die Deutschen haben wieder mehr Geld für Werkstatt und Pflege und geben es auch aus. Die zweite Erklärung ist etwas überraschender und heißt unter anderem LED oder Xenon.
Sprich moderne Lichttechnik. Denn Xenon- und LED-Scheinwerfer sind deutlich weniger anfällig für Probleme. Trotzdem bleibt die Beleuchtung der Hauptgrund dafür, dass Fahrzeuge bei der TÜV-Prüfung durchfallen, gefolgt von Mängeln bei Motor, Achsen oder Bremsen. Generell gilt, je älter ein Auto ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es die TÜV-Plakette bekommt, ohne noch einmal in die Werkstatt zu müssen. Für Klaus Brüggemann aus dem TÜV-Verband Präsidium die Kehrseite der grundsätzlich positiven Entwicklung, dass Autos immer länger halten.
Wir haben eben auch 20 Millionen Fahrzeuge auf den Straßen, die älter sind als 9 Jahre und die sind eben mit Mängelquoten unterwegs, die um fast 30% liegen, während wir bei den ganz jungen Fahrzeugen einen Bestand haben von ungefähr 5 Millionen Fahrzeugen.
Ob jung oder alt, die Bilanz der deutschen Autohersteller kann sich sehen lassen. Ihre Modelle liegen in nahezu allen Altersgruppen und Fahrzeugklassen auf den vorderen Plätzen und haben damit die Autos japanischer Hersteller überholt. Als Gesamtsieger haben die TÜV-Prüfer den Mercedes GLK und den 911er Porsche ausgemacht. Auch in der Kompakt- und Mittelklasse schneidet Mercedes am besten ab. Nur bei den 10 bis 11 Jahre alten Autos ist Mercedes mit seiner M-Klasse Schlusslicht. Die meisten Mängel in den Altersklassen zwischen 2 und 9 Jahren stellten die Prüfer unter anderem beim Kia Sportage, dem Chevrolet Matisse und dem Renault Laguna fest. Doch auch qualitativ weniger hochwertige Modelle müssen nicht automatisch durchfallen, sagt Klaus Brüggemann.
Es kann ja jedes Fahrzeug, egal wie gut die Anfangsqualität war, kann eigentlich mängelfrei zum TÜV kommen, man muss es nur warten lassen.
Neben dem regelmäßigen Besuch in der Werkstatt empfiehlt der TÜV den Autohaltern außerdem
Beleuchtung, Gurte, Gurtschlösser, Scheibenwischer, Geräusche durch die Auspuffanlage, Verbandskasten oder auch zum Beispiel Profiltiefe der Reifen. Das sollte man auch als Laie beurteilen können.
Um auf dem Prüfstand keine bösen Überraschungen zu erleben.
Bericht von Julia Barth aus Berlin. Fußball hätten wir noch. Gestern war Champions League. Heute wieder ab 20.45 Uhr. Und dabei hoffen die heutigen Teams aus Dortmund und Leverkusen darauf, dass sie es eher machen wie Bayern München und nicht wie Borussia Mönchengladbach gestern. Daniela Müllenborn klärt die Ausgangslage der beiden Partien und sie fängt an beim BVB.
Keine Chance dem November Blues. Noch ein Sieg zu Hause gegen Sporting Lissabon. Und für Borussia Dortmund und Trainer Thomas Tuchel geht es hinein ins Glück.
Im Optimalfall winkt uns ein vorzeitiger Einzug ins Achtelfinale.
Die vorzeitige Qualifikation fürs Achtelfinale. Das große Ziel, damit sich Dortmund dann erstmal voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren kann. Denn da steckt sie nach zuletzt 4 sieglosen Spielen in Folge im Stimmungstief.
Ich überlege jetzt gerade nur unsere letzten Ergebnisse. Ja, es ist uns offensichtlich schwerer gefallen, zu Torchancen zu kommen. Aber es wird besser werden.
Am besten schon gegen Lissabon. Ein schwarz-gelber Champions-League-Erfolg gegen aufkommenden Frust, gegen eine Art Herbstdepression. Aus einer solchen versucht sich Bayer Leverkusen gerade zu befreien. In der Bundesliga weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück, im Pokal das Aus. Und dann dieser Sieg am Wochenende in Wolfsburg, ohne gesperrten Trainer und mit dem Rücken zur Wand. Bei Sportdirektor Rudi Völler hat dieses Erlebnis vor dem Spiel in London bei Tottenham schon mal Glückshormone freigesetzt.
Ja, natürlich, der Dreier am Wochenende hat natürlich richtig gut getan. Ja, und vor allem auch die Tatsache, dass wir in der Champions League 3-mal gezeigt haben, auch wenn es nur 3 unentschieden waren, dass wir mehr als mithalten können.
3-mal nur unentschieden. Und wenn die Chancen aufs Weiterkommen nicht dramatisch sinken sollen, muss auch diesmal mindestens ein Unentschieden her. Verlieren jedenfalls ist strengstens verboten für die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt. Vor etwa 90.000 Zuschauern im legendären Wembley-Stadion, in das Tottenham für seine Champions League umzieht, weil das eigene Stadion umgebaut wird.
Wir können das nur genießen, wenn wir auch gut Fußball
spielen. Und gut Fußball spielen heißt eben halt als Mannschaft richtig gut funktionieren.
Und wenn dann auch noch das Ergebnis stimmt, dürfte der November Blues vorerst keine Chance haben.
Wir drücken die Daumen für die beiden deutschen Teams. Das war das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.